Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei uns, wo wir uns gemeinsam immer mal gern in die lichten Höhen und die tiefen Täler des Lebens begeben. Bei Plus 1 geht es um Liebe, es geht um Freundschaft, Familie, aber manchmal eben auch um das, was da dranhängen kann, also Streit, Abschiede, Trennungen zum Beispiel. Und mit all diesen wichtigen Themen hat mein heutiger Gast professionell zu tun. Anja Gerken ist bei mir, ihres Zeichens systemische Therapeutin in Berlin-Prenzlauer Berg. Hallo, herzlich willkommen, wie schön.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, die Geschichte, wie ich darauf kam, Sie hierher einzuladen, ist die, ich habe Sie vor einigen Jahren in Ihrer Rolle als Paartherapeutin kennengelernt. Sie waren eine Empfehlung von Freunden und ich habe Sie dann auch x Freunden weiterempfohlen. Und um es mal salopp zu formulieren, ich glaube, Ihrer Arbeit ist es zu verdanken, dass viele Menschen in meinem Umfeld noch zusammen sind. Und dann passierte Folgendes. Ich habe davon gehört, es sprach sich herum, dass Sie selbst sich getrennt hatten. Und das war so ein ganz verrückter Moment. Und ich glaube, der hat sehr viele beschäftigt in meinem Umfeld nach dem Motto, oh je, jetzt hat sich unsere Paartherapeutin getrennt. Was heißt das jetzt für uns? Warum tut sie das? Und vielleicht, weil sie doch auch über so eine rein professionelle Funktion doch auch für viele so eine Art Referenzgröße sind oder waren. Und das brachte mich auf die Idee, dass ich gerne mal mit Ihnen, mit einer Therapeutin, darüber sprechen würde, wie eigentlich der Beruf und das eigene Leben zusammengehen. Also was eigentlich los ist, wenn Therapeuten, Therapeutinnen selbst vielleicht mal nicht mehr weiter wissen. Und ich finde es ausgesprochen großartig, dass Sie Lust hatten, da mal mit uns drüber zu sprechen und bin total gespannt. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Anja Gerken ist heute mein Gast hier bei Plus 1. Wie sind Sie geworden, was Sie sind? Also wussten Sie schon als Schülerin, als junge Frau, ich will definitiv systemische Therapeutin werden?
Nee, das wissen ja die wenigsten Menschen. Und es war eher nach dem Ausschlussprinzip. Ich wusste, was ich nicht werden will, was ich dann aber eben dann doch werden musste.
Inwiefern? Was war das?
Na, meine Eltern hatten sich, oder vielmehr mein Stiefvater hatte sich überlegt, eigentlich eher was Sicheres zu machen und da kam eher so kaufmännische Angestellte in, ja genau.
Kaufmännische Angestellte, das haben Sie durchgezogen.
Steuerfachgehilfin, ja.
Schluck.
Genau, Schluck.
Und auch einige Jahre praktiziert?
Einige Jahre praktiziert. Und eigentlich war aber relativ früh klar, dass ich mich für Psychologie interessiere und Menschen und habe das dann auch kombinieren können. Also ich bin auch sehr sicherheitsorientiert und habe das dann so kombiniert, was ich gelernt habe. Mit Ausbildung zur Ausbilderin, Personalfachkauffrau und letztendlich habe ich damit ja meinen Quereinstieg mitfinanziert.
Und diese Ausbildung ist aber eine unendlich langwierige und auch ja kostspielige, ne? Wenn man systemische Therapeutin werden will.
Ja.
Und so ihr Stiefvater und diese Familien, das haben sie dann gemacht, als sie sozusagen schon selbstständig waren und einfach autark und niemanden mehr bitten mussten.
Ja.
Geht Ihnen Ihre Arbeit nicht aber auch manchmal total auf den Geist? Ich frage mich, wenn man den ganzen Tag am Prenzlauer Berg mit diesen Geschöpfen zu tun hat, die wahrscheinlich doch auch wirtschaftlich jetzt erstmal ganz okay dastehen, alle miteinander. Also so mein Klischee wäre so ein bisschen, dass man da doch auch häufig mit Leuten zu tun hat, wo man denkt, oh Leute, habt ihr keine echten Sorgen?
Das ist sehr lustig. Das ist sehr lustig. Nee, gar nicht, denn ich denke, dass emotionale Sorgen ja entkoppelt sind von finanzieller Situation. Also es gibt existenzielle Nöte auf jeden Fall, die kapitalistischer Natur sind. Aber ich habe das nicht. Nein, ich freue mich über jeden, der durch meine Schwelle tritt. Und dass emotionales Leid sehr hoch sein kann, unabhängig vom Vermögen. Das sind ja so Sinnfragen, die alle Menschen beschäftigen.
Wir haben uns ja getroffen, bevor wir jetzt heute hier diese Sendung sozusagen zusammen machen. Wir hatten ja vor Jahren miteinander zu tun, dieses Verhältnis Therapeut, Klient. Sagt man überhaupt Klient in diesem Verhältnis?
Ich sage Klient, weil also es ist auch eine systemische Idee. Patienten haben ja einen Krankheitswert und deswegen verwende ich lieber den Begriff Klienten, um diesen Krankheitswert denn dann eben auch da wegzunehmen. Also Klienten, das sind einfach Fragen des Lebens,
und
die wir klären.
Jetzt gehört zu diesem Verhältnis ja auch dazu, professionellerseits so ein gewisser Abstand. Also das scheint ja fast zwingend und deswegen siezen wir uns ja auch vielleicht nicht zufällig in so einer Konstellation. Wenn jetzt mal so ein Paar zu Ihnen kommt, dann kann ja aber so eine Therapie wahrscheinlich auch nur funktionieren, wenn Sie zum Beispiel nicht offen zeigen, dass Sie einen der beiden vielleicht viel sympathischer finden als den anderen, oder? Wenn dem so wäre, würde man dann überhaupt ordentlich arbeiten können?
Ich frage mich gerade, ob ich das jemals hatte, dass ich gedacht habe, ah, der ist aber nett und sie ist ja schrecklich. Also was ich grundsätzlich denke, ist, dass das, was ich denke, letztendlich sichtbar ist, früher oder später. Und dass ich aber so eine menschliche Grundeinstellung habe, die was sehr Offenherziges hat. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass das mal so war, wobei das bestimmt mal so gewesen sein mag. Aber ich bin auf jeden Fall neutral. Also das ist ja dann vielleicht auch ein erster Eindruck, der sich ja dann auch noch verändern kann. Und was war nochmal die Frage?
Ob es dann nicht auch manchmal so eine Art Ungleichgewicht gibt oder so. Weil, also ich kenne das jetzt eben nur aus den Fällen, die ich jetzt ja zu Ihnen geschickt habe oder so, dass immer alle so Männlein wie Weiblein gleichermaßen enthusiasmiert und begeistert sind.
Aber auch im Nachhinein?
Ja.
Ich weiß ja gar nicht, wer das alles war.
Ja.
Nee, das ist schön zu hören, das freut mich. Und ich würde sagen, selbst wenn da eine Sympathie ist, bin ich auf jeden Fall neutral und das hat auch gar keine Bedeutung. Also Menschen sind ja völlig unabhängig von meiner Sympathie gleich wert. Und das kann ich dann schon abstrahieren.
Wenn so ein, sagen wir mal, kreuzunglückliches Paar zu Ihnen kommt, was ist Schritt 1? Was machen Sie dann?
Auftragsklärung.
Heißt?
Erstmal formulieren, was ist die Problematik und wo soll die Reise hingehen? Und die Reise, wo soll die Reise hingehen, ist erstmal total wichtig, wenn da zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen sind. Ein Mensch möchte sich trennen und der andere Mensch möchte unbedingt zusammenbleiben, dann haben wir kein gemeinsames Ziel. Und dann können wir auch nicht arbeiten.
Und man kann dann also auch nicht anfangen, von diesem Punkt aus daraufhin zu arbeiten, dass man ein gemeinsames Ziel hat.
Doch, das Wichtige ist, das erstmal anzusprechen, dass beide davon wissen, dass es unterschiedliche Ziele gibt. Und dann kann man da auch immer noch sagen, gut, kriegen wir ein gemeinsames Ziel hin, was ja sein könnte, wie gestalten wir die Trennung möglichst für die Kinder gut oder wie gehen wir denn eben auch mit dieser Situation um, Mediation. Aber wenn wir erstmal zwei völlig unterschiedliche Ziele haben, kann ich ja sowieso schon mal nur alles falsch machen. Und das ist ja aber auch schon mal wertvoll zu wissen. Also wenn man das vorher gewusst hätte, wäre man vielleicht erst gar nicht losgegangen. Wir können ja niemanden zu irgendwas zwingen. Mhm. Und ich kann auch keine Liebe zaubern.
Sehr wahr. Also die Theorie ist das eine, die Praxis das andere und vielleicht auch die Theorie auf das eigene Leben anzuwenden, das ist dann nochmal ein dritter Paar Schuhe. Und
darüber da wollten wir hin.
Reden wir gleich mit meinem Plus Eins heute mit Anja Gerken. Anja Gerken ist heute mein Plus Eins, systemische Therapeutin aus Berlin. Frau Gerken, wir haben schon eingangs gesagt, irgendwann gab es den Punkt, wo Sie selbst durchaus auch mal in einer echten Lebenskrise gesteckt haben und wirklich über so eine Trennung nachgedacht haben. Jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, kann man sich nicht eigentlich als Therapeutin mit seinem eigenen Werkzeug so ein bisschen auch therapieren?
Habe ich sicherlich genutzt in der Zeit, bevor es zum Ende kam. Und wir haben auch Paartherapeuten aufgesucht und ja, ein Tool habe ich tatsächlich auch selbst genutzt, sogar zum Schluss, als ich gesagt habe, naja, es ist ja jetzt hier nicht alles in Stein gemeißelt. Wir können ja jetzt einfach mal 3 Wochen so tun, als ob. Ja, und das war es dann tatsächlich.
Ach so, okay. Ja. Ah, mhm. Interessant. Ja, also diese große Frage, wie man eigentlich als vielleicht auch professionelle Therapeutin oder auch natürlich als Mensch, der diesen Überbau nicht hat, vor dieser Entscheidung steht, ja, should I stay or should I go? Also gehen oder bleiben? Genau diese ganz große Frage, die ist, schreit ja geradezu danach, unsere kleine Runde etwas zu erweitern. Und das tun wir jetzt mit einer kompetenten Stimme in unserer Rubrik.
Plus eins. Die Antwort.
Ja, und heute vielleicht mehr eine gemeinsame Tiefenbohrung als eine klare Antwort. In jedem Fall aber mit einer Frau, von der ich weiß, liebe Anja Gerken, dass Sie viel von ihr halten. In der Leitung ist uns nämlich jetzt zugeschaltet die Psychologin und Sexologin Ann-Marlene Henning, regelmäßiger Gast hier bei Plus Eins und hierzulande auch vor allem bekannt geworden durch die Doku-Reihe Make Love, die vor einigen Jahren ja im ZDF ausgestrahlt wurde. So eine Art Aufklärungsreihe über Sexualität in überhaupt nicht peinlich und überhaupt nicht schlüpfrig. Herzlich willkommen bei Plus Eins, liebe Ann-Marlene Henning.
Hi, hier bin ich.
Hallo.
Ja, Frau Henning, Sie waren ausgesprochene Wunschkandidatin von meinem Gast. Frau Gerken, Sie müssen mal schildern, warum.
Ich bin auf diese Ausbildung sexokorporell überhaupt nur gekommen, weil ich die Sendung Make Love gesehen hatte.
Witzig.
Und dann habe ich wirklich gedacht, genau das, genau diese Qualifikation, die brauche ich. Das ist das, was ich will. Ja. Und alle bisherigen Ausbildungen waren so sehr medizinisch. Und das hat mich eben gar nicht interessiert.
Ja. Sie müssen uns noch mal ganz kurz in Kenntnis setzen, uns Laien. Warum ist, auch wenn man vielleicht Paartherapeutin sowieso schon ist, Sexualität so wichtig? Man kann doch auch vortrefflich ohne Sex auskommen, oder?
Kann man auf jeden Fall. Und aber was macht denn Paare aus? Was unterscheidet denn Paare von normalen Freunden? Und dann ist Sexualität ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Und was würden Sie sagen, vielleicht auch Frau Henning, was hat Sex damit zu tun, ob eine Partnerschaft gut läuft? Also ist die so als Indikator gut zu gebrauchen?
Nö, finde ich ehrlich gesagt nicht, weil es gibt Paare, die leben ganz ohne und sind beide happy. Es geht mehr darum, was die beiden Involvierten möchten. Und wenn die sich nicht so richtig einig sind, dann kommen Probleme und dann wird Sex plötzlich zu einem so wichtigen Ding in der Partnerschaft. Also ich würde sagen, wenn es ganz gut klappt und beide haben, wollen Sex und genießen, dann braucht man es nicht überpriorisieren. Und wenn es zu große Unterschiede gibt, dann wird es ein Problem, da muss man drüber sprechen.
Jetzt sind wir ja so ein bisschen ausgegangen von dieser Konstellation, dass man selbst vielleicht ja einfach sehr unsicher ist, ob die eigene Beziehung eigentlich noch genug Substanz hat, um weiterzumachen, ob man sich vielleicht einfach trennt und dann beide glücklicher sind unterm Strich. Die ganz große Frage, die die Band The Clash eben mal so toll mit diesem Song Should I Stay or Should I Go auf den Punkt gebracht hat. Was sind denn für Sie ganz klare Zeichen, dass es wirklich nicht mehr viel zu kitten gibt? Also gibt's die überhaupt?
Ja, also ich würde noch nicht mal sagen, das sind die und die Zeichen. Aber was ich sehe in der Praxis ist oft, wenn die sich so verloren haben, den Kontakt zueinander, die sind gar nicht mehr körperlich und zwar auch keine Umarmung oder hey Schatz, kurz an die Backe fassen oder den kleinen, ich komme nach Hause und ich gehe Kuss. Also wenn die sich so richtig körperlich verlieren, das ist schlecht, weil dann entsteht so eine, ja, wie soll man das sagen, das so ein im Kopf, glaube ich, und im Gefühl, wie soll ich jemals diese Person wieder anfassen? Man ist so weit weg. Und da stelle ich fest, bei Paaren, die eigentlich schon aufgegeben haben und denken, ja, es ist 23:15, dass wenn wir so kleine körperliche Dinge machen, die plötzlich wach werden und merken, ach, da ist ja die andere Person wieder und ich mag sie noch.
Ehrlich gesagt muss ich gerade so schmunzeln, weil ich gerade beim sinnlosen Surfen in meine Timeline gespült bekommen habe, so ein Video, wo man erklärt bekommt, dass man, selbst wenn alles so zu spät ist und die Beziehung schon lange eingeschlafen ist, man sich bitte schön 6 Sekunden am Tag küssen soll, weil das Oxytocin ausschüttet. Und mit diesen 6 Sekunden ist im Grunde schon wieder alles. Aber letzten Endes ist auch wirklich viel Biochemie, ne?
Absolut.
Ja. Ich mache das gerade mit den 6 Sekunden übrigens. Das ist witzig, dass Sie das
sagen.
Weil ich las es auch und dann kam ich rüber und meinte, Schatz, können wir mal die 6 Sekunden küssen? Und er so, hä? Und dann hat er so einmal so ein Möps und sagt, nö, das waren keine 6 Sekunden. Und dann haben wir es gemacht und das war nämlich interessant. Die 6 Sekunden, die sind genau gerade lang genug, dass der Kontakt entsteht, den ich eben meinte.
Witzig. Ja, ich habe auch tatsächlich genau diese Übung gerade zu Hause hinter mir. Ich würde aber so gerne nochmal, vielleicht können wir jetzt ganz Deutschland mit der 6-Sekunden-Regel überziehen. Ich würde Sie gerne doch auch beide nochmal fragen, inwieweit Sie eigentlich von Fällen aus Ihrer eigenen Praxis selbst möglicherweise auch berührt werden. Also erkennt man sich nicht auch doch vielleicht häufig selbst wieder in Konstellationen, die man in der Praxis erlebt? Also ich kann mir so vorstellen, wenn man da jetzt jemanden sitzen hat und der ist also gerade, weiß ich, feurigst verknallt und total hormongeflutet und wahnsinnig erotoman oder so, dass man dann da als Therapeutin möglicherweise ja auch sitzt und denkt, och, wäre ja auch mal wieder ganz schön oder so. Ich weiß nicht, wie weit kann man sich überhaupt selbst so zurücknehmen?
Also ich persönlich bin sehr häufig involviert. Also ist jetzt die Frage, es ist natürlich nicht meine Stunde, ne? Es geht um den Klienten, aber ich bin auf jeden Fall oft, wie sagt man, wenn man so einen Film guckt, dass man ja auch sich mit einer Person
identifiziert.
Und ich gehe auf jeden Fall mit, ich bin sehr emotional. Und bin so dabei.
Und Frau Henning, haben Sie das auch so? Erleben Sie es auch, dass man dann auch vielleicht sogar insgeheim denkt, puh, die Person, die hat aber gerade einen guten Lauf und bei mir ist nicht so dolle oder so?
Na, also so rum nicht. Also bei mir gar nicht. Weil wenn ich sehe, dass Leute so ausflippen und irgendwie gerade in dem Wahn des Verliebtseins, dann denke ich, nein, wie schön für die, und bin wirklich bei ihnen und denke, also Wahnsinn für sie. Und ich so, oh ja, nee, das weiß ich gerade nicht, ob ich das nochmal alles machen muss. Und dann geht es ja wieder weg und dann kommt ja all das, was ich eh gerade habe. Also eher genau andersrum. Und ich bin sehr dabei mit meinen ganzen Erfahrungen und so weiter. Und wenn ich die Paare sehe, was sie falsch machen, wo ich selber länger schon weiß, wie das besser geht an bestimmten Stellen, dann bringe ich mich auch selber rein und sage eventuell, ja, das kenne ich tatsächlich, darf ich mal, und dann kommt eine Erfahrung von mir anonymisiert. Und da bin ich voll bei Ihnen und nutze den Impuls, fast immer nach Hause zu gehen und selber wieder Impulse zu setzen in meiner Beziehung.
Spannend.
So würde ich sagen, dass man davon was hat als Paartherapeutin, weil man die Werkzeuge kennt, die man aber, weil man nur ein Mensch ist, auch wieder vergisst. Und den Impuls nehme ich dann mit und mache zu Hause wieder ein bisschen, kicke ein bisschen gegen die Schachtel. Und dann rotiert es auch wieder.
Spannend. Ja. Ich habe mal noch eine ganz indiskrete Frage. Sie sind beide Expertinnen für Paartherapie. Sie sind beide Sexualtherapeutinnen und Sie sind beide ihrerseits auch geschieden. Also jetzt mal ganz blöd gefragt, ist das fast so eine Art
Henning, das
Niederlage?
Ich ja gar nicht.
Aber nein, ist es vielleicht eine Art Niederlage, weil man bei sich selbst sozusagen nicht geschafft hat, wobei man anderen doch gerne hilft, so zusammenbleiben?
Also ich denke, bei mir ist es 20 Jahre her und da war ich ein komplett anderer, unreiferer Mensch. Also ich wundere mich gar nicht, dass wir uns geschieden haben und ich habe quasi daraus gelernt. Also ich mache das nicht nochmal und man muss ja nicht verheiratet sein. Ich bin jetzt seit 13 Jahren in einer Beziehung und es ist schwierig. Also das muss man ganz klar sagen, Beziehung ist Arbeit.
Ja. Ich habe jetzt noch eine richtig banale Frage, aber ich habe ja so selten die Chance, mit 2 Sexualtherapeutinnen auf einem Fleck zu tun zu haben. Mal angenommen, Sie beide sind auf einer Party abends. Sie kommen vielleicht mit einem attraktiven Gast ins Gespräch und der fragt dann irgendwann, was Sie eigentlich so beruflich machen. Wie sind da die Reaktionen? Also was haben Sie da bisher so erlebt? Wie kommt das an, wenn Sie Menschen sagen, ich bin Sexologin, Sexualtherapeutin?
Ich sage, ich bin systemische Therapeutin, da können viele gar nichts mit anfangen.
Nee, genau.
Aber ich sage es lieber nicht.
Weil?
Also ich hatte tatsächlich mal das Erlebnis auf einer Party, dass jemand kam und meinte, wow, ich habe gerade gehört, du bist Sexualtherapeut. Das war mir sehr unangenehm, weil ich dann in erster Linie denke, was denken die? Was denken die jetzt? Also was bedeutet das denn, dass ich super Sex kann oder wie? Oder dass ich ihm jetzt gerade helfen kann? Ja. Oder unangenehm.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Henning?
Ja, also ich habe auch eine Tendenz, das mittlerweile zu vermeiden, weil dann die plumpen Witze kommen. Oder ich würde es gerne schildern mit meinem Beispiel, mit einem uralten Freund von mir, meinem Hausarzt. Der hat das Gleiche immer früher schon vor 40 Jahren gehabt. Denn wenn man sagt, dass man Arzt ist, dann kommen die ganzen Probleme, die man denn sich anhören muss. Ja. Und er hat immer gesagt, ja, ich bin Bohrplattformtaucher in der Nordsee. Sachen erspiele ich jetzt mit. Nee, da kommt ganz andere
Stimmt.
Fragen.
Ich wollte immer schon mal Schauspielerin werden.
Toll. Vielen Dank. Wir haben heute gesprochen mit der Kosmonautin Ann-Marlene Henning. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Henning. Das war eine große Freude. Machen Sie es gut. Tschüss.
Danke.
Träume. Früher, 2015, da waren mein Mann und ich ziemlich frustriert, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen jetzt ewig noch arbeiten, bevor wir überhaupt unser Leben genießen können. Und dann haben wir aber für uns eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Wir können sicherlich auch arbeiten und ein freies Leben kombinieren. Und darauf haben wir dann entschieden, dass wir uns eine Möglichkeit suchen, wie wir eben remote Geld verdienen können, von unterwegs aus zu arbeiten, dass wir unseren Traum uns erfüllen können, umherzureisen und zu arbeiten, wenn unsere Kinder groß sind. Das haben wir dann auch gefunden und sind nun seit 2020 unterwegs mit unserem Lila Laster. Das ist ein ehemaliger Möbelkoffer, ein 7,5-Tonner. Und jetzt gerade stehe ich am Dreiländereck Albanien, Kosovo und Nordmazedonien. Wir haben jetzt unsere Morgenrunde gemacht mit unseren zwei Hunden. Und das ist einfach so schön, das Leben. Ich weiß, dass ich heute Mittag noch arbeite und da freue ich mich schon drauf. Aber bis dahin sind wir in der Natur. Wir fahren heute noch ein Stück in die Berge. Das ist einfach genau das, was ich mir erträumt habe. Und deswegen weiß ich im Moment tatsächlich überhaupt nicht, was ich mir im Moment anderes wünschen würde. Es ist einfach schön, wie es jetzt gerade ist.
Bei mir nach wie vor die Paartherapeutin aus Prenzlauer Berg, Anja Gerken. Frau Gerken, jetzt ist dieser Bezirk ja schon fast sowas wie so ein Klischee an sich. Also auch wenn es natürlich längst nicht mehr das coolste Viertel der Stadt ist, kann man, glaube ich, doch schon sagen, dass da noch überdurchschnittlich viele junge Leute wohnen, junge Familien, Menschen, die auch offen sind für neue Lebensmodelle, auch wenn es um Liebe und Partnerschaft geht. Merken Sie eigentlich auch an den Themen, mit denen Sie sich in Ihrer Praxis beschäftigen, dass das irgendwie ein progressiver Spot ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich auch sehr spannend finde. Und dass von sehr junge Paare selbstverständlich offene Beziehungen leben, genauso aber auch junge Paare noch sehr konservativ sind. Das ist altersunabhängig. Polyamor, ich meine, wir haben Sexclubs, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es ist ein spannendes Spektrum.
Das Thema Polyamorie ist ja in den vergangenen Jahren extrem groß geworden. Viele probieren aus, ob das vielleicht ein praktikabler Weg ist, mit mehreren Menschen verpaart zu sein. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Also erinnern Sie sich noch, als Sie sozusagen das erste Mal überhaupt damit konfrontiert waren? Oder war das von Anfang an auch ein Thema? Also was haben Sie für Fälle da so in Ihrer Praxis erlebt?
Also was ich jetzt erstmal sagen muss, genauso wie als Polizistin zu arbeiten, man hat, glaube ich, irgendwann so eine Brille auf. Und wenn ich jetzt eine Statistik machen müsste, kämen natürlich nur Probleme, weil ich ja in erster Linie mit Problemen beschäftigt bin. Und ich kenne aber Polyamorie aus dem privaten Umfeld. Und das kann sehr wohl funktionieren. Mhm. Das, was ich kenne, hat sich aber per Zufall so ergeben. Und das ist was anderes, als wenn ich jetzt hingehe und denke, ich glaube, Polyamorie ist ein schönes Konzept und danach will ich jetzt leben. Wie auch immer, es ist sehr spannend und dass das so in die breite Öffentlichkeit gelangt und dass es ausprobiert wird, wer weiß, wohin die Reise geht. Es ist spannend zu begleiten. Ich bin da selbst auch sehr neugierig. Und
ich stelle mir aber vor, das ist ja, wenn Sie auch so eine klassische Ausbildung in systemischer Therapie absolviert haben, da sind ja doch auch immer wieder Fälle und Felder, ja, wie Sie sagen, wo Sie auch selbst komplettes Neuland betreten, wo man auch so vielleicht in der Ausbildung gar nicht so furchtbar viel dazu gelernt hat. Wo holt man sich dann seine Expertise? Also wie findet man dann da auch in diesen neuen Feldern zurecht?
Es gibt auch in der Sexualberatung Spezialgebiete, definitiv. Und wenn ich mich gar nicht auskenne, finde ich hoffentlich einen Kollegen, den ich dann auch empfehlen kann.
Jetzt haben wir gerade ja schon auch mit Ann-Marlene Henning so ein bisschen gesprochen. Wie ist es eigentlich grundsätzlich? Inwieweit sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit auch immer wieder automatisch mit Supervision, Intervision, all diesen Themen befasst? Also Sie haben wahrscheinlich immer auch noch so eine Art Korrektiv, jemanden, der mit Ihnen zusammen draufschaut, der vielleicht auch bei Ihren eigenen
Fragen...
Das ist
ganz wichtig, ganz wichtig. Und das finde ich auch, also selbst wenn ich Intervisionsgruppe, also ich habe zwei Intervisionsgruppen und ich habe Supervision. Und dennoch, das ist das, was ich auch so schade finde, ich finde es total schön, auch mal mit Kollegen zu arbeiten. Und das wird seltener beauftragt, weil man dann ja auch mal den doppelten Stundensatz bezahlen muss. Das können sich nur wenige leisten, verständlicherweise. Und das ist aber ganz schön aus meiner Perspektive. Und ansonsten, wenn ich auch eine Fallsupervision habe, den Fall vorstelle, ist es ja auch aus meiner Perspektive. Und das ist dann auch schon wieder eine bestimmte Sicht, ne? Aber habe ich und ist auch ganz wichtig.
Ja, spannend. Also Sie müssen ganz bald wiederkommen. Es gibt noch ganz, ganz furchtbar viel zu besprechen. Aber erstmal danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren, Anja Gerken, und uns ja so spannende und interessante Einblicke in Ihre Arbeit, aber auch in Ihr Leben gewährt haben. Tausend Dank.
Sehr, sehr gerne.
Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehle ich Ihnen unsere andere Plus-1-Folge in dieser Woche. Da geht es um Angie Baerbuhr. Die ist Influencerin auf Instagram und hatte vor einigen Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Bei dem hat sie beide Beine verloren. In der Geschichte geht es darum, wie Angie damit umgeht und wie ihr Umfeld reagiert.
Dann war ich halt wirklich die letzten Tage im Krankenhaus ziemlich alleine und auch einsam. Und da hat es dann Klick gemacht. Ne? Natürlich, solange diese Welle da ist und du surfen kannst, ist doch schön. Aber wenn keine Welle mehr da ist und du einsam am Strand liegst, so, dann kommst du ins Realisieren, so, wie diese Wellen waren, wie plötzlich die auf einmal kamen und so.
Die ganze Geschichte, die hören Sie im Feed bei Plus 1. Wir empfehlen Ihnen an dieser Stelle auch die Deutschlandfunk-App. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Autorin unserer Miniserie Vanja Budde, Studiotechnik Eugenie Kleesattel, Produktion Nikolaus Hansen, Moderation Gesa Ufer.